Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Es ist ein Tag, an dem sich immer noch viele die Augen reiben, wie grün die CSU zu werden scheint. Innerhalb weniger Tage hat vor allem Parteichef Söder zahlreiche Vorschläge zum Klimaschutz vorgelegt. Der neueste lautet, jenes Thema solle ins Grundgesetz Eingang finden. Wir berichten gleich. Außerdem ist bei uns ein Thema die erste zugelassene Diesel-Hardware-Nachrüstung. Wir berichten über die anhaltende Debatte um einen möglichen Einsatz der Bundeswehr im Persischen Golf. Außerdem über Boris Johnsons heiklen Besuch im EU-freundlichen Schottland. Und wir schauen uns mehrere Urteile des EuGH an. Besonders den Richterspruch, wonach Internetseiten, die einen integrierten Gefällt-mir-Button von Facebook haben, nicht automatisch Nutzerdaten sammeln dürfen. Wir sprechen darüber mit dem Digitalexperten Julian Jawasch. Beginnen wollen wir aber in Frankfurt. Nicht nur dort gibt es heute viel Entsetzen angesichts der Tötung eines Jungen, der am Hauptbahnhof von einem einfahrenden ICE gestoßen wurde. Die Mutter des Jungen, die ebenfalls aufs Gleis gestoßen wurde, konnte sich im letzten Moment retten. Innenminister Horst Seehofer unterbricht deshalb seinen Urlaub. Er will sich morgen zu diesem Fall äußern. Informationen von Ludger Fittkau.
Am Gleis 7 des Hauptbahnhofes Frankfurt am Main wurden heute Morgen gegen 9.50 Uhr zuerst eine 40 Jahre alte Frau und anschließend ihr 8-jähriger Sohn vor einem einrollenden ICE auf die Gleise gestoßen. Während die Mutter sich retten konnte, wurde ihr Kind vom Zug erfasst und verstarb noch vor Ort. Der mutmaßliche Täter, ein 40 Jahre alter eritreischer Staatsbürger, soll nach Auskunft der Polizei versucht haben, noch einen dritten Menschen auf die Gleise zu stoßen. Diese Person konnte sich jedoch in Sicherheit bringen. Der mutmaßliche Täter flüchtete im Anschluss aus dem Hauptbahnhof. Er wurde jedoch von Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Unter Berufung auf Polizeiquellen berichten mehrere Medien, dass es keine erkennbare Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Täter und den Opfern geben soll. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen, um das vollendete Tötungsdelikt sowie zwei versuchte Tötungen aufzuklären. Im Bahnhofsviertel von Frankfurt am Main konzentriert sich die große Drogenszene der Stadt. Bei den Dealern handelt es sich laut Polizei seit längerem um Gruppierungen von Eritreern, Somaliern und Jamaikanern, die insbesondere den Marihuana-Markt untereinander aufteilen. Ob der mutmaßliche Täter in Verbindung zu diesem Drogenmilieu steht und aktenkundig ist, wurde zunächst nicht bekannt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zeigte sich in einer schriftlichen Stellungnahme angesichts der Tat betroffen. Der Tod eines Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof erschüttere ihn, so Bouffier. Die Aufklärung der abscheulichen Tat liege jetzt in den Händen der zuständigen Behörden. Ich spreche der Familie mein tief empfundenes Mitgefühl aus, schreibt der hessische Regierungschef. Mehrere Gleise mussten stundenlang gesperrt werden. Wie die Rhein-Main-Verkehrsgesellschaft vermeldete, kam es infolge des Vorfalls zu zahlreichen Ausfällen, Verspätungen und Umleitungen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.
Ludger Fittkau berichtete. Es ist nicht lange her, da waren für CSU-Chef Söder die Grünen noch eine Verbotspartei. Dergleichen hört man von Ministerpräsidenten Bayerns nicht mehr. Stattdessen immer öfter Vorschläge, die auch von den Grünen selbst kommen könnten. Am Wochenende hat Söder geringere Steuern auf Bahntickets gefordert. Jetzt schlägt er vor, den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern. Doch nicht alle sind sich sicher, ob dieser Sinneswandel tatsächlich glaubwürdig ist. Katharina Hamberger berichtet.
Es grünt bei den Christsozialen und zwar so sehr, dass sich sogar der Koalitionspartner, aber vor allem die Grünen erstaunt die Augen zu reiben scheinen.
Ja, deswegen habe ich auch überrascht die Zeitung aufgeblättert, um manche Dinge zu lesen. Aber wenn Herr Söder das ernst meint, dann müssen wir das jetzt anpacken.
So Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock in der ARD. Tatsächlich machte die CSU über das Wochenende einen großen Aufschlag in Sachen Klimaschutz. Für diese Herausforderung, eine Antwort zu haben, trauten viele Menschen offenbar nicht den Unionsparteien zu. Sie verloren bei der Bundestagswahl und der Landtagswahl in Bayern viele Wähler, auch an die Grünen. Dem will man offenbar nun etwas entgegensetzen. Da spricht CSU-Chef Markus Söder in der Süddeutschen Zeitung vom Klimaschutz als Jahrhundertaufgabe, für die er einen Jahrhundertvertrag will, einen Klimastaatsvertrag. Mit Blick auf die großen Herausforderungen reiche es nicht, wenn nur die Koalition aus Union und SPD darüber entscheide. Auch andere Parteien sollten eingebunden werden. Alle politischen Ebenen, Bund, Länder, Kommunen, müssten klären, was sie zum Erreichen der Klimaziele beitragen könnten, so der bayerische Ministerpräsident. Und nicht nur ein Vertrag soll her, sondern der Klimaschutz soll nach Söders Wunsch im Grundgesetz verankert werden. Das wollten die Grünen eigentlich schon im vergangenen Jahr und scheiterten, unter anderem auch an der CSU. Dass die nun umschwenkt, begrüßt auch die Umweltministerin Svenja Schulze, schickt aber gleichzeitig eine Mahnung an den CSU-Chef. Die Sozialdemokratin sagte der Rheinischen Post, natürlich könne man Klimaschutz auch im Grundgesetz stärken, aber das dürfe nicht zur Ersatzhandlung für wirksame Maßnahmen werden. Die CSU will bis Anfang September ein eigenes Konzept für den Klimaschutz vorstellen, also noch bevor das sogenannte Klimakabinett der Bundesregierung am 20. September ein Maßnahmenpaket verabschieden will. So schlug Söder gestern in der Welt am Sonntag vor, dass Bahntickets so weit wie möglich von der Mehrwertsteuer befreit werden sollen. Eine Idee, die in ähnlicher Form schon im April von Söders Parteifreund und Verkehrsminister Andreas Scheuer gekommen war. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte am Wochenende ebenfalls Vorschläge vorgestellt. Unter anderem will er einen Umbau der Kfz-Steuer, bei der der CO2-Ausstoß eine stärkere Rolle spielen soll. Dadurch werde sich, so Dobrindt im Münchner Merkur, eine deutliche Verschiebung der Steuer ergeben, etwa zu Lasten hochmotorisierter Geländewagen. Im Gegenzug soll die Pendlerpauschale erhöht werden. Eine CO2-Steuer auf Kraftstoffe lehnt die CSU hingegen ab. Auch beim Flugverkehr. Statt einer Kerosinsteuer kommt von den Christsozialen der Vorschlag einer CO2-Abgabe. Von Seiten des Umweltministeriums will man diese Vorschläge im Moment nicht bewerten, mit Verweis auf das Klimakabinett.
Wichtig ist, dass man bei den Debatten über Einzelmaßnahmen nicht das Gesamtbild vergisst. Es geht jetzt darum, dass wir systematisch und dauerhaft Maßnahmen auf den Tisch legen und diese beschließen, die uns dabei helfen, unsere Klimaziele zu erreichen. Das heißt, Einzelmaßnahmen sind gut, diese anzudiskutieren, aber worauf es nachher ankommt, ist, dass wir ein ordentliches Gesamtpaket haben. Und deswegen arbeiten wir auch im Klimakabinett daran.
So eine Sprecherin des Umweltministeriums heute. Die Reaktionen aus der Schwesterpartei CDU zu den Vorschlägen der CSU-Parteispitze sind recht unterschiedlich und in Teilen eher zurückhaltend. Zur Idee, den Klimaschutz ins Grundgesetz zu schreiben, sagte Thomas Bareis, parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eigentlich ist unser Grundgesetz so umfassend, dass ich glaube, Klimaschutz und die Bewahrung der Schöpfung ist darin beinhaltet. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Andreas Jung äußerte sich hingegen positiv über die CSU-Vorschläge. Die Christsozialen hätten hier viele Positionen formuliert, die man nachdrücklich unterstütze, sagte Jung der Zeitung Die Welt.
Seit fast 4 Jahren schwebt der Dieselabgasskandal über der Politik, allen voran aber über Volkswagen und anderen Autobauern. Die haben es lange abgelehnt, sich auf Hardware-Nachrüstungen einzulassen, um dann eigentlich die Schadstoffemissionen senken und auch Fahrverbote vermeiden zu können. Unter anderem mit dem Verweis, dass das wirtschaftlich ineffektiv sei. Jetzt gibt es aber die Zulassung für die ersten Hardware-Nachrüstungen, wenn auch zunächst in begrenztem Maß. Mehr von Theo Gers.
Das Versprechen klingt vollmundig. Die Gefahr von Fahrverboten für Diesel-Pkw mit Euro 5 Motor ist gebannt und deren schneller Wertverfall gestoppt. So beginnt die Mitteilung des Technologieentwicklers Dr. Plei. Das Unternehmen aus Bamberg verspricht für rund 5 Millionen Dieselbesitzer Licht am Ende eines langen Tunnels. Nachdem VW, Audi, BMW und Co. ihre vom Dieselskandal betroffenen Kunden jahrelang nur mit Software-Updates abgespeist haben, hat Dr. Plei nun die erste Betriebserlaubnis für einen Hardware-Nachrüstsatz vom Kraftfahrtbundesamt erhalten. Jürgen Resch, der Chef der Deutschen Umwelthilfe, reagiert geradezu euphorisch.
Ja, endlich sind diese Nachrüstsätze auf dem Weg und wir haben ja vor 4 Jahren schon gesagt, das ist möglich. Leider hat Bundesverkehrsminister Dobrindt und seit 2 Jahren sein Nachfolger Scheuer über 3 Jahre die Entwicklung einer Nachrüstrichtlinie boykottiert und jetzt kommen die Systeme leider verspätet in den Markt.
Und das zunächst auch nur für Volvo-Pkw mit 2 bzw. 2,4 Liter Motoren. Allerdings für verschiedene Daimler-Modelle wird eine ähnliche Zulassung noch in dieser Woche erwartet, für BMW-Modelle Mitte August. Und Reinhard Kolke, der Chef des ADAC-Technikzentrums, ist überzeugt, dabei wird es nicht bleiben.
Wir erwarten auch Nachrüster, die für Volkswagen nachrüsten, entsprechende Angebote anzubieten, sofern es denn eben die Motoren und die Bauräume entsprechend zulassen.
Um die 3.000 Euro inklusive Einbau dürfte die Hardware-Nachrüstung für Diesel-Pkw kosten. Allerdings gibt es derzeit noch keine Endpreise. Für wen sich diese Nachrüstung lohnt, ist derzeit deshalb noch eine Rechnung mit Unbekannten.
Und ich glaube, es ist eher eine Frage des Endverbrauchers, der sagt, ich habe ein Fahrzeug Euro 5, der ist jetzt gerade mal 3-4 Jahre alt, den möchte ich noch nachrüsten, um damit auch die nächsten 5-10 Jahre zu fahren und die Möglichkeit haben, auch in entsprechende Städte einzufahren, wo es ansonsten Verkehrsbeschränkungen geben könnte. Und das muss dann jeder Endverbraucher für sich selber entscheiden.
wobei die Entscheidung auch von möglichen Zuschüssen der Autohersteller abhängen wird. Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe hat da eine glasklare Position.
Wir meinen, die Automobilindustrie muss die Kosten übernehmen.
Wobei die Umwelthilfe bei Mercedes und VW bereits einen Zuschuss von 3.000 Euro durchgesetzt hat. Dies allerdings nicht für alle Modelle und auch nur in Regionen, in denen Fahrverbote schon gelten oder noch drohen. Doch diese Einschränkung dürfte auf Dauer nicht zu halten sein, ist Jürgen Resch überzeugt.
Wenn Unternehmen in einer beispiellosen Weise Millionen von Kunden getäuscht und betrogen haben durch eben nicht funktionierende Abgasreinigung, dann kann es doch nicht angehen, dass man als Kunde jetzt erstmal belegen muss, dass man tatsächlich nach Stuttgart, nach Berlin oder nach Hamburg einfahren muss oder wie häufig man dort einfährt. Jeder hat den Anspruch darauf, eine funktionierende Abgasreinigung zu bekommen. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass sehr schnell jetzt mit eben dem Vorliegen der entsprechenden Systeme auch alle Kunden diese eingebaut bekommen.
Die wiederum auch für die Umwelt ein Gewinn wären. Die nachträglich eingebauten Filter senken die Stickoxidemissionen von Diesel-Pkw um mindestens 50-70%, teilweise sogar um 90%.
Der Persische Golf ist ein Gebiet, in dem die politische Situation immer angespannter wird. Spätestens seit der Festsetzung eines britischen Tankers durch iranische Einheiten wächst die Sorge vor einem militärischen Konflikt. In Deutschland gibt es immer mehr Forderungen, die Bundeswehr in einer Schutzmission für Handelsschiffe teilnehmen zu lassen. Ob es dazu kommt, ist aber noch nicht abzusehen, denn allein in der Bundesregierung gehen die Meinungen darüber ziemlich weit auseinander. Matthias von Lieben fasst zusammen.
Deutschland darf nicht von der Reservebank aus zuschauen, wenn eine Schutzmission am Golf diskutiert wird, so die Forderung von Wolfgang Ischinger, dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz in der Welt am Sonntag. Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, pflichtete ihm heute im ARD-Morgenmagazin bei und sprach sich für eine deutsche Beteiligung an einer Aufklärungsmission in der Straße von Hormus aus.
Wenn tatsächlich Schiffe einen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten können, in der Art, dass man eben diese Transparenz der Lage vor Ort herstellt, dann glaube ich, kann Deutschland nicht einfach sagen, wir machen nicht mit, wenn andere europäische Nationen ihre Schiffe entsenden.
Hintergrund der nun auch in Berlin geführten Diskussion ist die Ankündigung von Großbritannien aus der vergangenen Woche, nach der Festsetzung des britischen Tankers Stena Impero eine europäische Marinemission zur Sicherung des Seeverkehrs in der Golfregion bilden zu wollen. Auch Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, plädierte am Morgen im Gespräch mit dem Deutschlandfunk für eine Beobachtermission verschiedener europäischer Partnerländer und sieht dabei neben Großbritannien auch die zwei weiteren Unterzeichnerstaaten des derzeit wackeligen Nuklearabkommens mit dem Iran, Frankreich und Deutschland in der Verantwortung. Trotzdem sei die Debatte über das Nuklearabkommen von der jetzt diskutierten europäischen Schutzmission zu trennen, sagte Röttgen unserem Sender. Darauf müsse auch der Iran hingewiesen werden.
Die Frage des Nuklearabkommens gibt euch kein Recht, bei der Straße von Hormus Staatspiraterie zu betreiben. Und auf diesen Unterschied müssen wir auch bestehen.
Die Gefahr, dass Deutschland mit einem möglichen Einsatz in den Konflikt zwischen den USA und dem Iran hineingezogen werde, sehe er derzeit nicht. Die CDU-Vorsitzende und neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte eine Beteiligung an einer solchen Schutzmission vergangene Woche nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Außenminister und Sozialdemokrat Heiko Maas hatte jedoch stets betont, dass es ihm darum gehe, einen möglichen Krieg zu verhindern und diplomatische Wege offen zu halten. Bislang, so machte am Vormittag auch ein Sprecher des Auswärtigen Amtes deutlich, habe es unter den europäischen Ländern auch noch keine Konkretisierung der Gespräche über eine Schutzmission gegeben. Bislang sperren sich vor allem die Bundestagsabgeordneten der SPD gegen einen weiteren Bundeswehreinsatz. Ein Mandat für deutsche Militäreinheiten an der Straße von Hormus steht nicht zur Debatte, stellte Nils Schmidt, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung klar. Und SPD-Vize Ralf Stegner teilte mit, grundsätzlich erwägenswert wäre eine Beteiligung nur bei einem internationalen Mandat für eine friedenserhaltende Mission. Ob eine Aufklärungsmission mandatspflichtig ist, darüber wird nun gestritten. Die SPD meint ja, Unionspolitiker Röttgen nein. Gegen eine deutsche Teilnahme an einem Einsatz im Persischen Golf ohne internationales Mandat wandte sich jedenfalls auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Sonntag im ARD-Sommerinterview.
Eine Beobachtermission, die muss auf rechtlicher Basis stehen und das kann für mich nur eine europäische gemeinsame Mission im Rahmen der ESVP sein.
Die ESVP meint die gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Vorrang, so Baerbock weiter, müssten aber Deeskalationsmaßnahmen haben. Ein Einsatz der Bundeswehr könne durchaus zur Deeskalation beitragen. Darauf wies Baerbocks Parteifreund Omid Noripur, zugleich außenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, in der Passauer Neuen Presse hin. Von deutscher Seite sollte es nur ein klares Signal geben, warnt hingegen die linken Parteivorsitzende Katja Kipping. Und zwar, dass Deutschland sich an einer Eskalation, einem Einsatz in dieser Region, auf keinen Fall beteiligen werde.
Aus Berlin, Matthias von Lieben. Die sogenannte Gefällt-mir-Funktion ist eines der Markenzeichen des Online-Netzwerks Facebook. Eine solche Funktion war bisher zum Beispiel auch auf der Website einer deutschen Modefirma integriert. Allerdings, wenn man diese Website besucht hat, wurden die persönlichen Daten durch diese Funktion automatisch an Facebook weitergeleitet. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist das in der Form jetzt nicht mehr zulässig. Die Einzelheiten hat Bernd Wolf.
Was sich die Online-Firma Fashion ID, eine Tochter der Düsseldorfer Peek und Kloppenburg KG, da leistete, war schon dreist. Besuchte jemand ihre Webseite, um sich Modeartikel anzuschauen, krallte sich Fashion ID dessen Daten. IP-Adresse, Webbrowserkennung, Datum und Zeit des Besuches und damit sein Surfverhalten. Dann wanderten die Daten auf die irische Insel, wo Facebook vor allem aus steuerlichen Gründen seinen Europasitz hat. Der Besucher merkte und wusste nichts davon. Das alles passierte automatisch mit dem Plugin Facebook gefällt mir. Selbst wenn der oder die Modeinteressierten den Like-Button gar nicht geklickt hatten, selbst wenn sie gar nicht Mitglied bei Facebook waren. Der wirtschaftliche Hintergrund beider Fashion-IDs und Facebooks Werbung wurde optimiert. Gegen dieses Geschäftsmodell hat die Verbraucherzentrale NRW erfolgreich geklagt. Denn der EuGH sagt, stillschweigend habe Fashion-ID in die Übermittlung der Daten eingewilligt. Deswegen werde jetzt die Verantwortung dafür, wie mit personenbezogenen Daten auf sogenannten Plugins, wie etwa dem Facebook-Gefällt-mir-Button, umzugehen ist, konkreter geregelt. Facebook als Hauptnutznießer dieser Daten fällt dabei die größte Verantwortung zu. Webseitenbetreibern fällt nur so viel Verantwortung zu, wie sie an der Erhebung und Verarbeitung der Kundendaten auch tatsächlich beteiligt sind. Für die Zukunft schreiben die höchsten EU-Richter vor, die Webseitenbetreiber müssen bei ihren Besuchern für Erhebung und Übermittlung der Daten vorher eine Einwilligung einholen. Nach der Übermittlung der Daten an Facebook in Irland ist nur noch das Netzwerk verantwortlich. Nach diesem Urteil dürfte es zur Standardpflicht werden, für alle Webseitenbetreiber mit Werbeangeboten in Plugins, sich von den Seitenbesuchern per Klick deren Zustimmung zu holen. Der EuGH erklärte auch, dass Verbraucherschutzverbände bei mutmaßlichen Verstößen gegen Datenschutz für die Bürger klagen dürfen.
Aus Karlsruhe Bernd Wolf. Um dieses Thema zu vertiefen, haben wir vor der Sendung mit Julian Jauersch gesprochen. Er ist Leiter des Projekts Stärkung digitaler Öffentlichkeit bei der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung. Die erste Frage an ihn, ob das heute ein gutes Urteil für Verbraucher gewesen sei.
Das wird sich noch zeigen müssen. Die Grundrichtung ist aber schon mal vorteilhaft für Verbraucherinnen und Verbraucher, denn es wird gesagt, dass eine Transparenz, eine Informationspflicht gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern besteht, wenn ihre Daten erhoben und verarbeitet werden. Und diese Art von Aufklärung über die Datennutzung ist erstmal eine positive Sache.
Ja, die Verbraucherzentrale, die ja sozusagen beteiligt daran ist, dass es jetzt zu diesem Urteil gekommen ist, die spricht von einer Signalwirkung. Worin genau besteht das Signal aus Ihrer Sicht?
Das Signal ist, dass es wichtig ist, aufzuzeigen, wann, wo, wie, welche Daten verarbeitet werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Oftmals sind die Nutzenden von Webseiten darüber eben nicht informiert und ihnen ist gar nicht klar, dass überhaupt Daten erhoben werden, persönliche Daten, und wo die dann am Ende landen. Also dieses Signal, dass darüber eine Aufklärung, eine Transparenz herrschen muss, ist auf jeden Fall wichtig. Es wird sich, wie gesagt, noch zeigen müssen, wie das genau technisch umgesetzt wird, dass es dann sich am Ende nicht in einen Klickmarathon durch Einwilligung ausartet.
Dann schauen wir mal auf diesen konkreten Fall. Es geht ja um die Firma Fashion ID, die sich ja, wie gesagt wurde, einen wirtschaftlichen Vorteil dank dieser Gefällt-mir-Funktion von Facebook, die Funktion, die in die eigene Website integriert war. Wie hat das genau technisch funktioniert?
Also die Idee hinter diesen Gefällt-mir-Buttons ist, dass es ein kommerzielles Interesse dahinter gibt. Das Unternehmen, das diesen Gefällt-mir-Button auf seiner eigenen Website einbettet, hat den Vorteil, dass Leute, wenn sie da draufklicken, eigentlich Werbung machen für die Seite oder für ein bestimmtes Produkt, indem sie eben anderen Leuten mitteilen, dieses Produkt oder diese Seite gefällt mir, guckt euch das auch an. Das ist so diese Werbeidee dahinter. Und Facebook profitiert, also in diesem Fall ging es ja um Facebook, aber die sozialen Netzwerke profitieren davon, dass sie eben mehr über ihre Nutzer erfahren und dadurch die Werbeplätze, die sie verkaufen, besser zuschneiden können.
Und wie verbreitet ist diese Praxis bislang?
Das ist die interessante Frage. Die Gefällt mir-Button waren lange Zeit lang sehr verbreitet, aber dieses Gerichtsverfahren zieht sich jetzt ja schon mehrere Jahre hin. Und seitdem hat sich die Zahl dieser Gefällt-mir-Buttons auch deutlich reduziert. Also es ist gar nicht mehr so offensichtlich, dass es auf sehr, sehr vielen Seiten im Internet diesen Gefällt-mir-Button gibt. Deshalb wird jetzt auch die Frage sein, inwieweit dieses Gerichtsurteil auch auf andere Social-Media-Plugins übertragbar ist. Ob und wenn ja, wie der Fall das ist.
Ist das für Sie erkennbar, ob das jetzt zum Beispiel auch auf Twitter, auf andere Plattformen direkt übertragbar ist?
Aus meiner Sicht ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar. Ich glaube, diese grundsätzlichen Datenschutzvorgaben oder Verpflichtungen für die Website-Betreiber, die sind ohnehin in der Datenschutzgrundverordnung, also dem EU-Rechtsrahmen für Datenschutz, vorgegeben. Aber wie sich jetzt dieses spezielle Urteil auch auf andere Plugins auswirkt, das müssen erst noch die Datenschutzbehörden und letztendlich auch noch die nationalen Gerichte entscheiden.
Was wird sich denn aller Voraussicht nach für die Internetnutzer, für Besucher von Webseiten ändern dadurch?
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Gefällt-mir-Buttons tatsächlich noch auf der Seite sind, dann müsste es in Zukunft so sein, dass die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung, dass die vorher den Website-Nutzern angezeigt werden müssen. Das heißt, entweder es muss eine Einwilligung eingeholt werden von mir als Website-Nutzern, dass meine Daten erhoben und weitergegeben werden dürfen, oder es muss eine sogenannte Interessenabwägung stattfinden zwischen den Interessen des Unternehmens und denen des Verbrauchers oder der Verbraucherin.
Was heißt das praktisch, Interessenabwägung?
Die Interessenabwägung würde bedeuten, dass das Unternehmen entscheiden muss, ob die Datenschutzinteressen, also die Interessen an der Privatsphäre des einzelnen Nutzers oder der einzelnen Nutzerin, schwerer wiegen als die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens. Und diese Interessenabwägung, die auch in dem jetzt gültigen Datenschutzrechtsrahmen der EU festgesetzt ist, die muss eben auf Seiten des Unternehmens erfolgen.
Aber was heißt das dann für die Webseitenbetreiber? Was müssten die dann anders machen als bisher?
Also auf jeden Fall müsste eine Transparenz hergestellt werden, also eine Informationspflicht, welche Daten erhoben werden und zu welchem Zweck sie erhoben werden und an welche anderen Drittanbieter die Daten weitergegeben werden.
Die man sich dann durchlesen müsste, also diese Informationen, und denen man zustimmen könnte oder eben nicht?
Genau.
Wie ist das technisch umsetzbar?
Das ist aus meiner Sicht auch noch eine offene Frage. Für diese Einwilligungspflichten gibt es verschiedene Optionen. Es ist auch die Frage, ob es in Zukunft vielleicht noch neue technische Möglichkeiten gibt, wie man zum Beispiel diese Social Plugins einbinden kann. Dazu sagt aber das Gerichtsurteil gar nichts. Also das ist eine technische Frage und nicht unbedingt eine juristische Frage.
Ist das aus Ihrer Sicht kompliziert, das technisch umzusetzen?
Das kann ich schlecht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass es ja jetzt schon auch diese sogenannte Zwei-Klick-Lösung gibt, dass man erst als Website-Nutzer zustimmen muss, das Social-Plugin wird geladen und erst am zweiten Klick werden tatsächlich auch Daten übertragen. Hier aber ist auch die Frage, von wem muss diese technische Entwicklung kommen? Ist das in der Verantwortung des Website-Betreibers oder ist es in der Verantwortung des sozialen Netzwerks? Also auch hier nochmal eine technische Frage, wie kompliziert die zu beantworten ist, vermag ich nicht zu sagen.
Heißt das dann grundsätzlich jetzt für die Verbraucher, für die Nutzer von Webseiten, dass sie sich auch selber mehr mit Datenschutz befassen müssen, wenn sie Webseiten aufrufen?
Das wäre sinnvoll. Also das ist auch unabhängig von diesem Gerichtsurteil sinnvoll. Spätestens seit der Datenschutzgrundverordnung, die im vergangenen Jahr wirksam wurde, ist es auf jeden Fall ratsam für Webseitenbetreiber, sich mit dem Datenschutz und Privatsphäre-Einstellungen auseinanderzusetzen.
Nun war auch zu lesen, dass Facebook das Urteil, wie es heute gesprochen wurde, begrüßt hat, aber zum Beispiel in Deutschland der Digitalverband Bitkom Kritik geübt hat. Der warnt dann beispielsweise vor mehr Bürokratie für Website-Betreiber. Wird Facebook hier möglicherweise gestärkt und kleinere Firmen, die Webseiten betreiben, geschwächt?
Das ist die Gefahr, auf die der Bitkom hinweist,
mit
dem weiteren Hinweis auf mögliche bürokratische Hürden. Auch das ist aus meiner Sicht noch offen, denn auch hier wieder der Hinweis, das ist auch teilweise eine technische Frage in der Umsetzung, wie das für den einzelnen Webseitenbetreiber oder die Betreiberin umgesetzt werden muss. Diese generelle Abwägung zwischen irgendwie bürokratischem Aufwand oder bürokratischen Hürden und dem Datenschutz sehe ich allerdings nicht. Also hier muss einfach das grundsätzliche Schutzniveau für die Nutzenden einfach gewährleistet sein, egal auf welcher Seite sie sich befinden.
Und was heißt das Ganze dann für Konzerne wie Facebook oder wie für Google?
Auch das schwierig abzuschätzen aus finanzieller Sicht. Also dadurch, dass der Gefällt-mir-Button, wie ich angedeutet hatte, in den vergangenen Jahren und hin nicht mehr ganz so häufig genutzt wurde,
ist schwer einzuschätzen, wie weit sich das auf das Geschäft von Facebook und Google auswirken wird. Es ist eher die Frage, ob andere Methoden, die größere digitale Plattformen, soziale Netzwerke oder andere Technologien anwenden, die nach dem ähnlichen Prinzip funktionieren, also viele Daten sammeln, viele Daten zusammenführen, ein Profil bilden, ob die in irgendeiner Weise dadurch geschwächt werden. Und das lässt sich jetzt auch mit diesem Einzelurteil schwer einschätzen.
Der Digitalexperte Julian Jawasch von der Stiftung Neue Verantwortung. Und um 23.35 Uhr machen wir weiter mit unseren Kurzberichten. Seit einem Dritteljahr wird in Libyen schwer gekämpft zwischen der Regierung und den Truppen eines Generals. Der Sicherheitsrat der UNO konnte sich aber erneut auf keine Lösungsvorschläge einigen. Peter Mücke.
Der Sondergesandte der Vereinten Nationen, Ghassan Salameh, zeichnete ein düsteres Bild über die Lage in Libyen. Der Krieg um Tripolis habe bereits 1.100 Todesopfer gefordert. Hunderttausende seien auf der Flucht. Über soziale Medien und Fernsehsender werde der Konflikt angeheizt und zu Gräueltaten aufgerufen. Ein Treiber der Auseinandersetzungen seien auch die Waffenexporte in das Land.
More than ever, Libyans are now fighting the wars of other countries.
Mehr denn je kämpfen Libyer in einem Stellvertreterkrieg für andere Länder, die das Land zerstören wollen, um dann eigene Interessen zu verfolgen. Salameh hat deshalb einen 3-Punkte-Plan vorgestellt. Ein Waffenstillstand gefolgt von Gesprächen auf internationaler und anschließend nationaler Ebene. Doch der Sicherheitsrat konnte sich nicht darauf verständigen, den Plan heute zu verabschieden. Der turnusmäßige Präsident, der Peruaner Gustavo Mesa Cuadra. Es gibt schon breite Unterstützung, aber einige Länder müssen sich noch mit ihrer Regierung besprechen. Ich hoffe, es gibt gute Nachrichten in einigen Tagen. Vor rund 4 Monaten sind um Tripolis schwere Gefechte zwischen Anhängern der Regierung und den Truppen von Luftwaffengeneral Haftar ausgebrochen. Beide Seiten beanspruchen die Macht für sich.
Eine besonders gewaltsame Revolte in einem Gefängnis im Norden Brasiliens hat Dutzende Todesopfer gefordert. Ivo Maruschek.
Im Gefängnis von Altamira müssen sich unbeschreiblich grausame Szenen abgespielt haben. 52 Häftlinge wurden getötet, wie die Gefängnisbehörde des Bundesstaats Pará bestätigte. 16 von ihnen wurde der Kopf abgeschlagen, andere Gefangene erstickten, weil in ihrem Zellentrakt ein Feuer gelegt wurde. Am Morgen waren Mitglieder einer Drogenbande in einen Flügel des Gefängnisses eingedrungen, in dem Mitglieder eines gegnerischen Kartells untergebracht waren. Sie hatten selbst gebastelte Waffen dabei. Es dauerte 5 Stunden, bis Polizei und Justizangestellte wieder die Kontrolle über das Gefängnis hatten. Solche Gewaltexzesse häufen sich in Brasilien in den letzten Jahren. Erst im Mai sind 55 Häftlinge bei einem ähnlichen Vorfall in Manaus getötet worden. Hintergrund der blutigen Auseinandersetzungen in den Gefängnissen ist der Krieg der beiden großen Drogenkartelle Brasiliens. Sie kämpfen um die Vorherrschaft über Schmuggelrouten und Drogenhandel. Deswegen nimmt die Gewalt in den Elendsvierteln am Rand der Großstädte in den letzten Jahren wieder zu. Die Drogenkartelle haben aber auch in den überfüllten Gefängnissen Brasiliens großen Einfluss.
Über das EuGH-Urteil zu den Gefällt-mir-Buttons auf Internetseiten haben wir berichtet. In Luxemburg gab es heute auch einen Richterspruch, der Auswirkungen auf die Musikindustrie hat. Klaus Hempel dazu.
Der Europäische Gerichtshof hat geurteilt, dass das sogenannte Sampling unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist. Beim Sampling werden kurze Musikschnipsel aus einem Song herauskopiert und für eine neue Produktion verwendet. Sampling ist nach Ansicht des EuGH dann erlaubt, wenn der Musikschnipsel in geänderter Form in das neue Stück eingefügt wird und beim Hören nicht wiedererkennbar ist. Eine solche Vorgehensweise sei von der Kunstfreiheit gedeckt. Vor 3 Jahren hatte bereits das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Sampling von der Kunstfreiheit geschützt ist, dabei allerdings nicht so starke Einschränkungen gemacht wie der EuGH. Im konkreten Fall geht es um einen Rechtsstreit der Düsseldorfer Kultband Kraftwerk mit dem Frankfurter Musikproduzenten Moses Pelham. Pelham hatte vor vielen Jahren eine kurze Rhythmussequenz aus einem Song von Kraftwerk kopiert und verwendet. Kraftwerk verklagte ihn. Ob Pelham die Sequenz verwenden durfte oder nicht, muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden. Der BGH hatte den EuGH angerufen, weil es auch um europäisches Recht geht.
Und auch ein weiteres EuGH-Urteil gab es heute. Es bezieht sich auf belgische Atomkraftwerke, die auch über die Landesgrenzen hinaus immer wieder Sorgenfalten ausgelöst haben. Gigi Deppe.
2 Atomkraftwerke gibt es in Belgien, auf die die deutschen Nachbarn mit großer Sorge blicken. Tihange, nur wenige Kilometer von Aachen entfernt, und Doel, geschrieben D-O-E-L, das an der Schelde bei Antwerpen, also an der Südgrenze zu den Niederlanden, liegt. Eigentlich sollten die Atommeiler in Doel schon 2015 schrittweise vom Netz gehen, aber die belgische Regierung hat die Sache um 10 Jahre nach hinten geschoben. Jetzt soll der Ausstieg erst 2025 losgehen. Dagegen haben 2 belgische Umweltvereinigungen geklagt und der belgische Verfassungsgerichtshof hat die Sache dem EuGH vorgelegt. Die obersten Richter der EU sagen nun, ja, für so eine Laufzeitverlängerung von 10 Jahren muss es zwingend eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Und zwar vor dem Erlass des Gesetzes, das längere Laufzeiten erlaubt. Also hätte vor der Verlängerung der Meiler in Doel erst eine sorgfältige Prüfung erfolgen müssen. Aber die Richter lassen Ausnahmen zu. Die seien erlaubt nämlich dann, wenn eine dringende und schwerwiegende Gefahr besteht, dass die Stromversorgung unterbrochen wird. Für die belgischen Umweltaktivisten, die gegen die Laufzeitverlängerung geklagt haben, deswegen erstmal nur ein vorläufiger Erfolg. Der belgische Verfassungsgerichtshof muss noch prüfen, ob die belgische Stromversorgung wirklich zusammengebrochen wäre. Die EU-Richter geben den belgischen Kollegen aber einen Hinweis. Auf die Prüfung kann nur verzichtet werden, wenn es für die Stromversorgung gar keine andere Lösung gegeben hätte, insbesondere im Rahmen des Binnenmarkts. Und Sonderregeln gibt es nur für den absolut nötigen, also für einen sehr begrenzten Zeitraum.
In Düsseldorf werden nach wiederholten Randalen in einem Freibad Konsequenzen gezogen. Dazu Benjamin Sartori.
Ausweiskontrolle am Schwimmbadeingang, so wird es am Düsseldorfer Rheinbad künftig laufen. Die Personalien der Besucher sollen nach Aussage von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel sogar 72 Stunden lang gespeichert werden. Außerdem soll das Freibad mit Kameras überwacht werden. Schon vor dem Sicherheitsgipfel hatte die Stadt den Einsatz des städtischen Ordnungsamtes angekündigt. Bereits gestern liefen Mitarbeiter im Düsseldorfer Rheinbad Streife, zusammen mit privaten Sicherheitsleuten und einem Wachhund. Düsseldorfs Oberbürgermeister Geisel betonte unterdessen, dass nicht alle der rund 60 Jugendlichen am Freitag Ärger gemacht hätten. Es sei nicht so, dass marodierende Banden die Herrschaft über das Bad übernommen hätten, sagte er wörtlich. Nach Aussage der Düsseldorfer Polizei gab es am Freitag keine Körperverletzungen. Demnach wurden allerdings 2 Anzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung geschrieben.
Und Ulla Herrmann fasst für uns den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Vor der möglichen ersten Zinssenkung in den USA nach 10 Jahren hielten sich Anleger mit Aktienkäufen zurück. Der Frankfurter DAX rutschte am Abend sogar ins Minus. Er büßte aber lediglich 2 Punkte auf 12.417 ein. Schlusslicht war das Papier der deutschen Börse, denn der Frankfurter Börsenbetreiber wurde in seinen Wachstumsplänen gebremst. An der DAX-Spitze stand die Aktie der Deutschen Telekom. Der Mobilfunkkonzern erhielt grünes Licht vom US-Justizministerium für die Tochter T-Mobile US. Sie darf mit dem kleineren Wettbewerber Sprint zusammengehen, allerdings nur unter hohen Auflagen. Die Wahrscheinlichkeit ist damit gestiegen, dass die Nummer 3 und die Nummer 4 am US-Mobilfunkmarkt fusionieren. Aktien der Telekom-Mutter gewinnen 2%. Fliegen ist billiger als Bahnfahren. Die günstigen Flüge und der Preiskampf in der Branche setzen jedoch den Fluggesellschaften zu. Der irische Billigflieger Ryanair verdiente in den Monaten April bis Juni 21% weniger als im Vorjahr. Mit Ryanair-Papieren geht es zum Wochenstart um gut 2% abwärts. Unter den Rabattschlachten am Himmel leidet auch Eurowings. Der Billigableger der deutschen Lufthansa dürfte in diesem Jahr in die roten Zahlen fliegen. Unter Druck steht die Lufthansa-Mutter selbst. Die deutsche Fluggesellschaft will auf die härteren Zeiten mit einem Umbau reagieren. Lufthansa-Chef Carsten Spohr denkt auch wegen des Drängens von Investoren über eine neue, schlankere Holdingstruktur nach. Lufthansa-Aktien legten zum Schluss knapp 2% zu.
Der Börsenbericht aus Frankfurt von Ulla Herrmann. Und wir gehen ins Ausland. Die Brexit-Anhänger in Großbritannien freuen sich darüber, dass der neue Premierminister Boris Johnson heißt. Die Gruppe derjenigen, die das weniger positiv sieht, ist aber mindestens genauso groß. Dazu gehören viele Menschen in Schottland. Dort wollen die meisten weiterhin in der EU bleiben. Und so war die Reise nach Schottland heute keine leichte Aufgabe für Johnson. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass die Vorbereitungen für einen Brexit ohne Abkommen intensiviert werden sollen. Informationen von Corbinian Frenzel.
Es ist die erste offizielle Reise des neuen Premierministers. Bewusst nicht ins Ausland, sondern ins Inland. Doch Boris Johnsons Visite in Schottland dürfte sich wie ein Besuch auf fremdem Terrain angefühlt haben. Boris, Boris, Boris! Proteste bei der Ankunft des Premierministers in Glasgow. Hunderte Menschen rufen: Boris, raus! Einer der Initiatoren, Jonathan Scharfi, sagt, dass heute sei erst der Anfang einer Reihe von Protesten. Sie werden deutlich machen, dass wir nicht bereit sind, von Boris Johnson fremdbestimmt zu werden. Er hat kein demokratisches Mandat, er ist nur von Tory-Mitgliedern bestimmt worden. Stimmen der Straße, die von offizieller Seite kaum anders klingen. Nicola Sturgeon, die schottische Premierministerin von der Scottish National Party, machte schon vor Johnsons Ankunft via Twitter klar, das schottische Volk habe diese Tory-Regierung nicht gewählt, sie hätten diesen Premierminister nicht gewählt, sie hätten den Brexit nicht gewählt und ganz sicher hätten sie nicht für einen katastrophalen No-Deal-Brexit gestimmt, wie ihn Boris Johnson jetzt plane. Die schottische Politik quer durch alle Reihen ist vor allem darüber erbost, die Ankündigung der neuen Londoner Regierung, am 31. Oktober definitiv aus der EU auszutreten, koste es, was es wolle. So hatte es der neue Brexit-Minister Michael Gove am Wochenende noch einmal bekräftigt. Johnsons Regierung, so die Ankündigung heute Morgen, lenke ab jetzt alle Energie auf die Vorbereitung des No-Deal-Brexit. Bei seinem Besuch in Schottland versuchte der Premierminister zu beruhigen. Ich will keinen No-Deal-Brexit, darauf zielen wir nicht hin. Aber wir müssen auch sehen, dass uns die letzten 3 Jahre erzählt wurde, rien ne va plus, nichts geht mehr, der Deal ist geschlossen und kann nicht verändert werden. Ich habe daran meine Zweifel. Wir werden weiter mit den europäischen Partnern verhandeln und zu den nötigen Schlüssen kommen, so Johnson in Glasgow. Mit dabei hatte der neue Premier ein Geldversprechen, 300 Millionen Pfund, um Brexit-Folgen für Schottland, Wales und Nordirland abzufedern. 100.000 Jobs könnten allein in Schottland verloren gehen, hielt dem die schottische Premierministerin entgegen. Sturgeon bekräftigte heute noch einmal, sollte es zum No-Deal-Brexit kommen, will sie ihre Landsleute erneut über die Unabhängigkeit Schottlands abstimmen lassen, mit dem Ziel, dann als unabhängiges Land in der EU bleiben zu können. Widerstand gegen die No-Deal-Pläne der neuen Londoner Regierung kommt derzeit nicht nur aus dem Norden des Vereinigten Königreiches. Auch die Wirtschaft schlägt heute Alarm. Der Verband der britischen Industrie, CBI, warnte, weder Großbritannien noch die EU seien hinreichend auf einen Austritt ohne Regelwerk vorbereitet. Und selbst wenn dies noch gelänge, würde viel Schaden entstehen. Nicole Sykes, beim Wirtschaftsverband für die Verhandlungen mit der EU zuständig, versuchte es mit einem Bild. Es ist, als ob man sein Haus mit Sandsäcken auf eine Flut vorbereitet, so Sykes. Ihre Küche wird dennoch unter Wasser gesetzt, aber vielleicht können wir die Schlafzimmer darüber retten.
Aus London, Korbinian Frenzel. In Moskau war es ein turbulentes Wochenende. Eine nicht genehmigte Demonstration gegen den Ausschluss von Kandidaten für die anstehenden Kommunalwahlen hatte die Polizei mit viel Gewalt niedergeschlagen. Für Aufsehen sorgte aber auch der Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Er wurde vom Gefängnis aus wegen einer möglichen Vergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das hat er mittlerweile verlassen, doch die Gründe für die Einlieferung bleiben unklar. Christina Nagel berichtet.
Am frühen Nachmittag wurde der Kreml-Kritiker aus der Klinik abgeholt und zurück ins Gefängnis gebracht. Sein Zustand habe sich deutlich gebessert, hieß es von Seiten der Klinikärzte. Sie hatten bei Nawalny eine Art Nesselsucht diagnostiziert. Was sie ausgelöst haben könnte, blieb offen. Nur in einem Punkt sind sich die Ärzte sicher. Wenn Sie meine Antwort hören wollen, dies war keine Vergiftung. Nawalnys Anwältin und seine eigene Ärztin halten es trotzdem nach wie vor für möglich, dass der Hautausschlag und die Schwellungen im Gesicht des Aktivisten durch eine unbekannte chemische Substanz ausgelöst wurden. Sie werfen der Klinik vor, wichtige Tests nicht gemacht zu haben. Nawalny sagte, seine Ärztin Anastasia Vassiljeva habe noch nie in seinem Leben eine Allergie oder Lebensmittelunverträglichkeit gehabt. Er habe weder ein neues Parfum noch Seife benutzt. Sie sei sich sicher, dass es sich um eine toxische Dermatitis handle. Wir haben gestern Haarproben genommen, die wir unabhängig untersuchen lassen. Wir haben auch sein T-Shirt mitgenommen. Wir werden das alles sehen. Leider kann so ein toxischer Mittler sowohl innerlich als auch äußerlich übertragen werden. Nawalnys Ärztin befürchtet, dass sich die Chemikalie noch in der Zelle befinden könnte. Aus ihrer Sicht eine große Gefahr für den Kreml-Kritiker. Er ist noch nicht gesund, er sollte unter ärztlicher Aufsicht bleiben. Auch wenn es bislang keinen Nachweis für eine Vergiftung gibt, Nawalnys Anwältin will sich noch heute vor Gericht für seine vorzeitige Entlassung aus der Haft einsetzen. Unterdessen haben Moskauer Gerichte die ersten Urteile gegen Teilnehmer der nicht genehmigten Demonstration am Samstag gesprochen. Es wurden Geldbußen und mehrtägige Haftstrafen verhängt. Oppositionsführer Ilja Jaschin wurde zu 10, ein weiterer nicht zur Wahl zugelassener Kandidat, der ebenfalls zu Protesten aufgerufen hatte, zu 7 Tagen Haft verurteilt. Sie werden damit nicht an der nächsten Demonstration teilnehmen können, die am kommenden Samstag stattfinden soll. Und für die ist, wie der Vorsitzende des Rats für Menschenrechte, Michail Fedortow, am Abend mitteilte, eine Genehmigung seitens der Behörde gibt. Unter der Auflage allerdings, dass die Protestaktion an einem anderen Platz stattfindet, als von den Organisatoren gewünscht.
Dass teilweise sogar zehntausende Menschen auf die Straße gehen, das gehört in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong an Wochenenden mittlerweile fast fest zum Stadtbild dazu. Seit fast 2 Monaten gibt es diese Proteste. Die richten sich vor allem gegen die Politik gegenüber der chinesischen Zentralregierung. Weil es zuletzt oft Gewalt dort gab, hat Peking jetzt auf sehr ungewöhnliche Weise Stellung zur Lage in Hongkong bezogen. Benjamin Eisel berichtet.
Allein, dass das Büro für die Beziehungen zu Hongkong und Macau in Peking eine Pressekonferenz gibt, ist außergewöhnlich. Es ist das erste Mal, dass die Behörde die Medien eingeladen hat, um über die Krise in Hongkong zu sprechen. Normalerweise äußert sich die Staats- und Parteiführung nur über die Staatsmedien zu der Lage oder kurz und knapp auf anderen Pressekonferenzen, wenn ausländische Medien danach fragen. Nicht außergewöhnlich ist, was der Sprecher des Büros Yang Guang gesagt hat. Die Staats- und Parteiführung verurteile die Ausschreitungen in Hongkong. Er rief die Demonstranten auf, die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Keine zivilisierte Gesellschaft könne solche Gewalt zulassen. Die Autorität Chinas dürfe niemals untergraben werden, sagte der Sprecher. Das Gefährlichste an der gegenwärtigen Situation in Hongkong ist, dass Verbrechen nicht wirksam verhindert worden sind. Die wichtigste Aufgabe besteht nun darin, Gewaltverbrechen nach dem Gesetz zu bestrafen, die gesellschaftliche Stabilität so bald wie möglich wiederherzustellen und die Rechtsstaatlichkeit von Hongkong zu wahren. Die Polizei und die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungsregion Carrie Lam werden darüber hinaus weiter von der Regierung in Peking unterstützt. Einige hatten vermutet, dass Carrie Lam zurücktreten wird. Auf diese Kernforderung der Demonstranten wird also weiter nicht eingegangen. Die Regierung und die Gesellschaft in Hongkong müssten sich überlegen, wie die Sorgen der jungen Leute angegangen werden könnten. Beispielsweise Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit, so der Sprecher. Auf die Forderung der Demonstranten beispielsweise nach mehr Demokratie ging die Staats- und Parteiführung ebenfalls nicht ein. Ausländische Regierungen sollten sich außerdem nicht in Chinas innere Angelegenheiten einmischen, so der Sprecher des Büros für die Beziehungen zu Hongkong und Macau, Yang Guang. Einige Politiker aus westlichen Ländern geben immer wieder verantwortungslose Kommentare ab. Darüber hinaus bieten sie bestimmten Leuten ihre Unterstützung an und ermutigen sie sogar. Ganz ehrlich, sie wollen Chaos verursachen und Hongkong zu einem Problem für China machen, um die Entwicklung der Volksrepublik zu bremsen. Doch ihr Ziel werden sie niemals erreichen. Immer wieder wirft die Staats- und Parteiführung in Peking anderen Ländern vor, hinter den Unruhen zu stecken. Am Samstag und in der vergangenen Nacht gab es nach zunächst friedlichen Demonstrationen wieder heftige Zusammenstöße zwischen Protestierenden und der Polizei, zuletzt im unmittelbaren Zentrum der Stadt. Seit rund 2 Monaten gehen die Demonstranten in Hongkong auf die Straße. Auslöser war ursprünglich ein Auslieferungsabkommen, das es ermöglichen sollte, Verdächtige nach Festlandchina zu überstellen. Dieses hat die Hongkonger Regierung mittlerweile gestoppt.
Aus Peking der Bericht von Benjamin Eisel und es fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten von morgen mit dem Kollegen Udo Stiel. Guten Abend.
Guten Abend. In Frankfurt am Main stößt ein Mann Mutter und Kind vor einen ICE, der in den Bahnhof einfährt. Die Frau überlebt, der 8-jährige Junge stirbt. Die Kommentatoren diskutieren unter anderem, ob die Herkunft des Tatverdächtigen relevant ist in der Berichterstattung. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, eritreischer Herkunft soll der mutmaßliche Täter sein. Wer dies mitteilt, schürt damit keine Vorurteile. Vorurteile, denn nach einer monströsen Tat wie der von Frankfurt hat die Allgemeinheit einen Anspruch, etwas zur Identität des Festgenommenen zu erfahren, nicht aber letzterer ein Recht auf Anonymität. Zugleich haben im Netz und bei der AfD schnell wieder jene das Wort geführt, die entweder stets ihre gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben oder die Etikettierungen für eine Methode halten, Verbrechen zu begreifen. Haltet doch mal den Mund, ihr Hetzer, schallt es aus den Zeilen der Frankfurter Rundschau. Was treibt eine Frau wie Alice Weidel von der AfD dazu, mit der Herkunft des mutmaßlichen Täters ihr schmutziges Süppchen zu kochen? Und die Fangemeinde applaudierte. Es ist gerade eine Woche her, dass im hessischen Wächtersbach ein Landsmann des mutmaßlichen Täters, ein Eritreer, zum Opfer eines offensichtlichen Mordversuchs gekommen ist. Das entlastet den Verdächtigen von Frankfurt natürlich nicht. Aber was hat Alice Weidel damals getwittert? Nichts. Ein Mensch begeht eine Gewalttat, das ist die schreckliche, aber auch die ganze Geschichte. Es gibt Täter und es gibt Opfer. Also bitte, hört auf, sie nach Nationalität und Hautfarbe zu unterteilen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt, welches Weltbild bringt einen Menschen dazu, eine Mutter und ihren kleinen Sohn vor einen Zug zu werfen? Und führt aus, natürlich waren Marktplätze und Bahnhöfe zuvor auch Stätten der Kriminalität. Aber erst seit den islamistischen Attentaten mit dem Ziel, möglichst viele Passanten an öffentlichen Plätzen zu töten, besteht auch hier besondere Wachsamkeit. Schrecken verbreitet sich freilich auch ohne eine besonders politische Motivation der Täter. Das zweite Kommentarthema hält sich seit dem Wochenende schon beständig. Es geht um den schwarzen Söder, der täglich mehr ergrünt, wie es die Märkische Oder-Zeitung formuliert. Marktschreierisch, wie er eben ist, tönt er von einem Jahrhundertvertrag zur Rettung des Planeten. Ist das wendige Taktik oder Läuterung? Die Frage lässt sich derzeit nicht beantworten. Sie ist doch zweigrangig. Nur so viel. Söder macht gar nichts ohne strategische Planung. Und dazu gehört, sich selbst ab und zu neu zu erfinden. Und die Hannoversche Allgemeine Zeitung stellt fest, Schwarz und Grün seien sich nie so nah gewesen wie in diesen Wochen. Es ist erstaunlich, welche Macht die Klimadebatte entfacht hat, wie sie die Politik in ihren Bann zieht. Alles wird mittlerweile vor der Folie der Klimaschutzpolitik debattiert. Es ist der Durchmarsch einer Straßenbewegung, der Durchmarsch von Fridays for Future.
Die Presseschau mit dem Kollegen Udo Stiel. Vielen Dank. Und das war unser Journal vor Mitternacht an diesem Montag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.